Herzlich willkommen zurück zum Coffee and Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch zum zweiten Teil von Thorstens Race Around Austria Rennen. Und natürlich ist natürlich auch der Thorsten am Start, weil ohne ihn geht's nicht. Hi Thorsten.
Ja, hallo zusammen.
Wir sind, nachdem wir uns ja in der ersten Folge so ein bisschen mit der Vorbereitung zum Race Around Austria auseinandergesetzt haben, du erzählt hast, warum das Rennen dich so fasziniert hat, was an Vorbereitungen notwendig war, jetzt in Österreich quasi heute angekommen. angekommen bist du, glaube ich, 2 Tage vorm Rennen oder 3 Tage?
2 Tage vorher sind wir angekommen. Idealerweise wäre 3 Tage, aber ja, 2 Tage war auch okay.
Ja, und dann würde man ja eigentlich davon ausgehen, wenn man dann 5 Tage nonstop Radfahren will, dass man dann die Füße hochlegt und sich irgendwie die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, aber nee.
Ja, man fährt dann schon noch ein bisschen Rad. Ich meine, man hat eigentlich noch viel zu tun, wenn man da ankommt. Das habe ich aber versucht, eigentlich die komplette Betreuercrew machen zu lassen. Ich hatte also, ja, was das angeht, nicht so viel stressige Sachen zu tun. Aber ja, ich bin dann eben jeden Tag Rad gefahren. Wie brauchte ich das jetzt unabhängig von den Beinen, brauchte ich das auch für den Kopf?
Das Coole ist, dass die Lockerheit, glaube ich, notwendig, ne, dass man einfach so im Rhythmus bleibt.
Ja, es ist auch einfach so eine, das auch, aber es ist einfach auch so eine, ja, so eine bekannte Umgebung. Man fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause. Man sitzt auf dem Rad, das ist das, was man gewohnt ist und ist eigentlich ganz cool. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Man kommt irgendwie so ein bisschen runter. Mhm.
Du sagtest gerade die stressigen Sachen, das ist ja auch nochmal Teil, wo, glaube ich, die Crew dann in der letzten Folge drauf eingehen wird. Aber es ist schon alles sehr reglementiert, das Rennen. Ne? Es ist halt irgendwie nicht so irgendwie was Unprofessionelles, sondern das Race Around Austria ist in der ganzen Professionalität, glaube ich, schon echt sehr ausgereift. Und es gibt viele Anforderungen zu erfüllen, technische Abnahmen von Auto und Fahrrad und sowas alles, ne?
Ja, ganz genau. Gibt ein seitenlangen Regelkatalog für sämtliche Aspekte, wo wirklich bis ins kleinste Detail festgelegt ist, was wie wo beklebt sein muss, was wie ausgestattet sein muss. Das wird auch bis ins kleinste Detail abgenommen. Also die Fahrzeugabnahme, also so wie ich das mitbekommen habe, die hat wirklich, ich glaube, fast 1 Stunde oder so gedauert mit allem drum und dran. Aber perfekt organisiert da alles, also das wirklich, also Chapeau an die Veranstalter, man merkt echt, dass sie das da mit Herzblut machen. Also noch nie ein so perfekt organisiertes Rennen gesehen, da wirklich mit Schildern, wo genau festgelegt ist, wo du hin musst, beschriftete Parkpositionen anhand von deiner Startnummer, ausgeschilderten Sachen, wo auch auf dem Boden zum Beispiel für die Startnummern schon geklebt ist, wo der hergehen muss für die Startnummerausgabe. Perfekt, wirklich. Besser geht's nicht.
Das klingt wirklich hervorragend. Aber du konntest das im Prinzip vor dem Rennen gar nicht an dich heranlassen. Und das war super, dass die Crew das gemacht hat und du hast dich im Prinzip so ein bisschen auf das Radfahren konzentriert, den Druck und Stress ein bisschen ausgeblendet und dann quasi, wenn die Crew dann fertig war, dann mit denen noch ein bisschen die Zeit genossen. Es gibt, glaube ich, ein schönes Bild. Ich versuche das hier auch gerade als Cover einzublenden, wo ihr quasi noch alle gemeinsam Eis essen wart. Und ich glaube, vorher habt ihr den Start von Nico Mausch irgendwie euch noch angeguckt, der ja abends gestartet ist, bevor du dann am nächsten Morgen gestartet bist, ne?
Ja, genau. Der Nico, der ist, also man kann sich, das ist wohl auch dieses Jahr jetzt das erste Mal gewesen, man kann sich aussuchen, wann man startet, also in Anführungsstrichen aussuchen, man hat 3 Möglichkeiten, montagsabends, dienstagsmorgens oder, und das sind die Favoriten, dienstagsabends. Ich habe mich für dienstagsmorgens entschieden und der Nico, der ist schon am Montagabend gestartet.
Genau, das hat aber weniger Leistungsgründe, wie du mir bereits im Vorfeld erklärt hast, sondern Nico fährt lieber nachts und wollte da seine Stärke quasi für nutzen, um direkt dann nachts loszufahren und dir war es halt ganz recht, erstmal tagsüber loszuballern.
Ja, genau, richtig.
So, dann ist der Tag gekommen, Dienstagmorgen. Ich glaube, Startzeit war irgendwie so roundabout 9, ne?
9.30 Uhr, glaube ich. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber ungefähr,
so
eine
relativ normale Startzeit im Vergleich zu anderen Rennen auch. Also war da wahrscheinlich erstmal in der Vorbereitung nichts Ungewöhnliches. Frühstück und dann langsam zum Start. Und dann stand
Ja,
er draußen
genau.
an der Startlinie. Zum ersten
Ja,
Mal vor einem
richtig.
4- oder 5-Tages-Rennen. Was ist da, ist dir da irgendwas noch durch den Kopf gegangen? Also du hast ja im Vorfeld schon gesagt, dass der Morgen für dich kaum auszuhalten war. Das kann, glaube ich, jeder Sportler irgendwie nachvollziehen, dass einem da schon nochmal das Herz in die Hose geht, weil man dann erstmal realisiert, was jetzt auf einen zukommt. Aber wie war es denn direkt an der Startlinie?
Also an der Startlinie selber ging es eigentlich, also ich sag mal so, den in Anführungsstrichen schlimmsten Moment hatte ich eigentlich nach dem Frühstück im Hotelzimmer. Also ich habe gefrühstückt, ich glaube es waren meine 7 Uhr, also ich habe ungefähr 3 Stunden vom Start gefrühstückt. Als ich fertig war mit Frühstücken, hieß es im Hotelzimmer Sachen zusammenpacken, das hatte ich aber schon am Abend vorher gemacht. Ja, und dann hatte ich noch, ich glaube, eine halbe Stunde Zeit, bis wir losgefahren sind oder 25 Minuten. Ich war schon komplett angezogen, nochmal auf Toilette gewesen, also das Übliche, was man so vor einem Rennen alles macht. Und lag dann auf dem Bett und habe die Zeit abgewartet. Und ja, dann kamen eben diese Gedanken, die in dem Moment schon wirklich nicht nur schön waren. Ich habe das eigentlich die Monate lang vorher immer hinbekommen, dass ich, ja, ich meine, es ist einfach so, dass du die in dem Moment einfach nicht vorstellen kannst, wie soll das jetzt funktionieren, mehr oder weniger 5 Tage nonstop Rad zu fahren. Der Gedanke ist schon erschreckend. In dem Vorfeld habe ich den immer versucht, ja, nicht ganz bis zum Ende zu denken. Mein Gedanke war, ich will nichts anderes schaffen, wieso dann soll es ich nicht auch schaffen. Aber jetzt an dem Morgen war ja eben so das erste Mal, dass ich so jeden Gedanken nicht mehr aufhalten konnte und ja, ich auf einmal merkte ich richtige Angst und ja, war ein unwohles Gefühl und wenn ich ehrlich bin, verging noch ein bisschen so die Lust. Es hat sich so ein paar Minuten hingezogen und ja, und war nicht so schön der Moment. Ich war froh, als es endlich losging.
Okay, also war im Prinzip so der Wachrüttler dann das Signal, jetzt geht's los und dann kamst du auch aus dieser Spirale wieder raus und oder wie war
Ja,
es dann?
man macht. Man, also was mir gut geholfen hat, ist, dass du einfach an die, ich meine, es geht einfach nicht vorbei zu diskutieren. Man kann sich das auch nicht schönreden, dass man jetzt 5 Tage ohne Schmerzen und ohne schlimme Momente Rad fährt. Also ich meine, man ist ja nicht blöd. Das heißt, das sich schön zu reden, das bringt nichts. Es ist einfach so. Aber es gibt natürlich auch super schöne Momente, auch mit dem Team. Das heißt, das sind eben die Sachen, wo ich drüber nachgedacht habe. Eben, dass auch richtig schöne und coole Momente kommen werden. Darauf habe ich mich wirklich versucht, bewusst zu freuen und habe mir schon gedacht, dass egal was da für Tiefs kommen werden, dass wir das mit der Crew zusammen schon irgendwie hinkriegen werden. Und dann ging es eigentlich auch schon wieder. Aber ich war froh, als es losging Richtung Start.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann ist das, glaube ich, schon noch ein ganz anderer Moment am Start als bei einem normalen Marathon oder 24-Stunden-Rennen. Und auch, glaube ich, nochmal anders als beim Race Across Germany. Einfach weil die mediale Aufmerksamkeit schon ein bisschen was größer ist in Österreich, oder?
Ja, es ist, ja, das stimmt schon. Es waren viele Zuschauer da. Man wird eigentlich auch vorher interviewt. Das fängt schon damit an, dass eigentlich genau alles getaktet und geplant ist. Du hast Leute von dem Veranstalter, die dich abholen, die dich an den Startbereich bringen. Es wird genau festgelegt und dafür gesorgt, dass der Bus im richtigen Zeitpunkt sich an die richtige Stelle einreiht. Genauso gut wirst du dann auch auf die Sekunde genau nach vorne zum Interview geführt. Also es ist schon super getaktet und führst dann so ein 2-Minuten-Interview, wo die so ein bisschen was über dich erzählen. Ich kann dir nicht mal sagen, worum es da ging, aber ich wollte eigentlich nur noch los. Ja, und dann wirst du auf die Strecke geschickt.
Ja, wie war das so vom Gefühl her? Weil also so, ich glaube, das ist ja nicht so, magst ja eh nicht so ganz gerne so komplett im Fokus zu stehen. Da kamst du gar nicht drum herum. Warst einfach nur froh, als das Interview dann im Prinzip vorbei war.
Ja, ich wollte eigentlich nur los in diese gewohnte Umgebung. Es ist einfach ein unwohles Gefühl, Mischung zwischen Angst, Aufregung und auch ein wenig Freude, dass es endlich losgeht, dass es gesund zur Startlinie geschafft hast. Das ist natürlich immer mit eins der größten Prioritäten, ne? Einfach unabhängig vom Training und was weiß ich was alles. Der gute halbe Schritt ist gemacht, wenn du einfach gesund mit allen Mann an der Startlinie stehst und alles geklappt hat. Ne? Und dann, das ist schon mal ein cooles Gefühl.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das coole Gefühl hielt auch an, weil dann bist du losgefahren. Und hattest, um das mal vorwegzunehmen, nach den ersten 24 Stunden, glaube ich, einen 30er-Schnitt auf der Uhr. Was ja
Ja, das ist
erstmal für die
ungefähr.
Distanz richtig cool ist und sich schnell anfühlt. Hat sich das für dich auch alles so schnell angefühlt? Und war das auch für dich so positiv oder hast du das für die Geschwindigkeit erstmal gar nicht irgendwie, also so damit hochgerechnet oder irgendwie bewertet, sondern einfach nur angenommen, wie es war?
Also ich muss dazu sagen, dass es mir Gott sei Dank super ging. Also ich bin losgefahren und ich bin nun mal keiner, der andauernd auf den Wattmesser schaut. Ich benutze den Wattmesser eher so als, ja, als Pacing-Strategie, um nicht zu überziehen. Das heißt, ich gucke mir eigentlich kontinuierlich die durchschnittliche NP an, um eigentlich zu gucken, wo liege ich da und ja, musste mich immer wieder bremsen, musste immer gucken, dass ich nicht zu schnell fahre, obwohl es sich eigentlich nicht so schnell angefühlt hat. Ich habe auch einmal sogar an der Ampel dann den Wattmesser kalibriert, weil ich mir dachte, geh lieber auf Nummer sicher, eigentlich fühlt sich zu gut an. Und ja, auf die Durchschnittsgeschwindigkeit guckst du eigentlich jetzt nicht so extrem. Ich habe da nach 24 Stunden auch mal drauf geguckt, einfach mal zu gucken, wie es so aussieht, aber ja, ich war zufrieden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das schwer überrascht hat, wenn ich ehrlich bin.
Das ist ja auch, glaube ich, so der erste Teil, wenn man das so in Stärken, Schwächen, wobei wir, also ich glaube, Berge fallen ist erstmal keine Schwäche, aber ich glaube, dass der erste Part mit diesem welligen Terrain grundsätzlich erstmal eine Stärke für dich dargestellt hat. Und ich glaube, das hat ja auch, glaube ich, so in der ganzen Strategie für das Rennen wahrscheinlich geholfen, dass das zum Anfang kam, ne?
Ja, das stimmt. Allerdings hatte ich dieses sogenannte erste Viertel flache oder Mühlenviertel, was angeblich ja so flach sein soll. Das hatte ich total unterschätzt. Ich glaube, wir hatten nach 24 Stunden schon fast 9000 Höhenmeter oder 8000 Höhenmeter. Also so ganz flach ist das nicht gewesen.
Nee.
Aber du hast natürlich keine langen Anstiege, ne? Das ist der große Unterschied. Aber es ist eben immer sehr viel wellig. Doch der erste Tag lief wirklich super. Also eigentlich kann ich wirklich absolut nichts Negatives sagen. Auch von den ganzen Wattzahlen her und so war ich positiv überrascht und es fühlte sich sehr, sehr gut an.
Okay, dann ging es so zum ersten Mal in die Nacht. Ist das dann auch schon noch was, wo man sich am Anfang drauf freut? Also so bei einem 24-Stunden-Rennen ist das ja schon so, dass man sich dann schon irgendwie so ein bisschen auf die Nacht freut, wenn's dämmert, einfach weil man auch weiß, so wir sind, also man ist ein Kapitel im Prinzip weiter.
Ja, ich meine, es ist immer cool, wenn man so ein paar Zwischenziele hat oder so Zwischenetappen. Na, natürlich ist das dann cool, wenn so der in Anführungsstrichen erste Tag abgehakt ist und es geht jetzt in das nächste Level, so die nächste Nacht. Und von daher, ich fühle mich eigentlich nachts immer gut und fahre sehr, sehr gerne in der Nacht. Deswegen freue ich mich eigentlich immer auf die Nacht. Was ein bisschen blöd hier war, ist, dass es in Strömen geregnet hat die ganze Nacht über, aber auf die Frage jetzt zu antworten, ja, ich habe mich schon auf die Nacht gefreut, aber das ist jetzt nicht nur bei dem Rennen, das ist bei jedem Rennen so.
Okay, bevor wir jetzt auf die Nacht konkret eingehen, du hast ja schon vorweggenommen, die Wetterbedingungen waren ja alles andere als optimal für so eine Nacht, wobei vielleicht auch für die Nacht besser als am Tag, ich weiß es nicht, das wird gleich eine Frage noch sein. Gab es so zum ersten Tag so schon eine coole Anekdote oder war das echt einfach noch alles so freudig aufgeregt und alle so überfokussiert, dass man da noch gar nicht wirklich ja, so eine lustige Story aufnehmen konnte, weil die Konzentration so hoch war, dass es halt ja, alles einfach nur auf die Leistung im Prinzip reduziert war.
Ja, eine lustige Anekdote. Da müsste ich jetzt mal, fällt mir jetzt spontan so nichts ein. Ich meine, was vielleicht so ganz, ganz lustig so war, die ersten Tage. Da gibt es immer sogenannte, ja, wir haben sie Sheriffs genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie offiziell heißen. Also wie eben schon gesagt, gibt es einen ziemlich rigorosen Regelkatalog, unter anderem auch wirklich sich an die Verkehrsregeln halten, das heißt Stoppzeichen muss man wirklich anhalten, man muss
Muss
seine
man am
Ampel
Stoppschild stehen bleiben oder reicht das, dass man die Speichen einzeln sehen kann? Ich hatte mal so eine komische Regel gelesen, wobei ich das für sehr gewagt gehalten habe.
Man muss wirklich zum Stillstand kommen, man muss aber nicht aus dem Pedal rausklicken, aber an der Ampel muss man den Fuß aus dem Pedal klicken, wenn die rot ist und darf also da keine Stehversuche machen, man darf sich auch nicht festhalten. Und da sind auch immer regelmäßig solche Sheriffs mit Motorrädern, die dann fahren, die dann immer hinter irgendwelchen Gebüschen stehen, zwar wirklich so, und dann wirklich gucken, ja, das war manchmal ganz lustig, und dann wirklich gucken, was man da so macht. Das heißt, je nachdem konnte man nachher, ich hatte das nachher schon im Gefühl, an welchen Situationen die bestimmt wieder stehen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, du kommst irgendwie so eine Abfahrt runter, kommst an so ein Stoppschild, wo man aber eigentlich links und rechts wirklich sehen kann, Kilometer weit, ob ein Auto kommt oder nicht. Und danach geht es so ein bisschen hoch. Das heißt, das ist eigentlich so die ideale Stelle, um Schwung beizubehalten. Und das war aber eben dann so eine prädestinierte Stelle für die Sheriffs. Und das war dann irgendwie, warst du schon vorher immer am Gucken, ah, da werden sie bestimmt wieder stehen. Und da standen sie meistens dann auch hinter irgendwelchen Gebüschen und haben sich versucht, da unauffällig hinzustellen. Das war schon ganz lustig irgendwie.
Okay, ja, klingt echt lustig, aber also ich finde es, glaube ich, grundsätzlich trotzdem erstmal, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil ja, könnte man da auch so auf die Verkehrspolitik quasi so ausdehnen, ne? Und macht ja nochmal einmal mehr deutlich, dass das Kontrollen mit einem entsprechenden Strafenkatalog zielführend sind, was das Bewusstsein für solche Sachen halt angeht, ne? Weil
Ja,
klar ist das
doch,
verleitend, auch erst recht in der Rennsituation stelle ich mir das sehr schwer vor, dann doch trotzdem in dieser Situation halt anhalten zu müssen halt, ne? Weil wie du schon sagst, du verschenkst ja im Prinzip dann Energie, ne? Weil wenn du da hochrollen könntest, dann wäre das halt gerade auf die Distanz gesehen wahrscheinlich schon früher oder später ein massiger Energiegewinn.
das stimmt schon, aber wir sind wirklich auf Nummer sicher gegangen. Das haben wir auch am Anfang gesagt, wir wollen absolut kein Risiko eingehen. Und haben uns da wirklich für Nebelangst gehalten. Du
Finde ich auch
kriegst.
absolut richtig. Auch das mit dem Ausklicken an der Ampel vielleicht auch nochmal so zum Verständnis für die Zuhörer. Das mag vielleicht nach 3 Stunden völlig irrelevant sein, aber wenn du nach 4 Tagen dann auch noch meinst, einen Stehversuch zu machen und du kippst dann halt irgendwie um oder kippst dann in den Gegenverkehr rein oder so, das sind halt einfach Gefahren, wo ja der Veranstalter quasi dann ja auch so eine Fürsorgepflicht für euch Fahrer hat. Und ich finde, die kommt ja damit ja zumindest mit der Regel sehr gut nach, weil er halt einfach dann da auch eine entsprechende Handlungsanweisung rausgibt und ja, euch schützt damit im Prinzip auch, ne?
Ja, und die sind da knallhart, das haben die auch vorher gesagt. Also für jedes Vergehen, Verstoß, was die da sehen, gibt es 15 Minuten Zeitstrafe. Und bei dem dritten Verstoß ist man disqualifiziert. Also die sind da sehr, sehr hart und deswegen hält sich auch da eigentlich jeder dran.
Ja, aber ich glaube, wenn sie es nicht so machen würden, dann wird halt einfach auch das Meer ausgedehnt werden und ja, so weiß das ja auch jeder und es ist ja auch nicht schwer, sich daran zu halten im Prinzip.
Ja,
Aber
genau.
ist halt schon, glaube ich, trotzdem lustig, wenn man halt so genau weiß und wenn die sich auch noch so offensichtlich verstecken. Also ich stelle mir das schon sehr witzig vor. Vor allen Dingen dann auch irgendwie so am dritten, vierten Tag, wenn das alle ein bisschen ja durch die Übermüdigkeit ja auch einfach so in ihrer Persönlichkeit wahrscheinlich alles ein bisschen witziger.
Ja, richtig. Man fängt dann auch schon mal, man fängt dann auch schon mal an zu winken am Ende. Ich weiß noch einmal, irgendwie habe ich einem gewunken da, der dahinter stand, irgendwie so, und der hat dann zurückgegrinst. Also das ist schon ganz lustig gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wir waren bei der Anekdote vom ersten Tag. Ich finde, das war eine tolle Anekdote. Ich freue mich schon auf die Anekdoten vom dritten und vierten Tag. Vielleicht hast du ja auch mal irgendwie so ein Sheriff als Krokodil wahrgenommen oder so. Aber da greifst du jetzt bitte auch noch nicht vor auf irgendwelche Halluzinationen oder so. Die werden wir dann in aller epischen Breite noch erörtern. Ja, die Nacht war, oder die Nächte grundsätzlich waren nass. Aber sommerlich nass, das heißt, es war, glaube ich, nicht wirklich temperaturtechnisch kalt, ne?
Im Flachen am Anfang nicht, nachher in den Bergen schon.
Okay.
Da hatten wir also eigentlich nachts einstellige Temperaturen nur.
Okay, das ist dann doch, aber zum Glück sind wir ja noch in der ersten Nacht, da war es ein bisschen wärmer.
Ja.
Ist Regen in der Nacht weniger schlimm als tagsüber, weil man den Regen nicht sieht?
Nee, also mich stört Regen sowieso nicht. Deswegen, also mir war es wirklich auch komplett egal.
Okay.
Ich meine, man geht vorher davon aus, dass die Chance gering ist, dass man 5 Tage da durch Österreich fährt ohne Regen. Deswegen ist das jetzt nichts irgendwie, wo man sich Jeck macht oder es darf einem nur nicht kalt werden. Das ist also das, was bei mir wichtig ist und alles andere ist, also mich stört es null.
Okay, hat auch nachts keine Auswirkung auf irgendwelche Bremspunkte oder so mit dem Rennrad, das nasse Straßen und so oder ist das alles egal?
Ja, was man merkt ist, ich habe jetzt das erste Mal für das Rennen ein Bergrad gehabt, was speziell eben auf leicht und so gemacht worden ist und vom Setup eher eben für Berge fahren. Unter anderem hat das Carbon-Laufräder, also auch Carbon-Felgen, und ich habe Felgenbremsen da dran. Das merkt man schon. Also das habe ich vorher schon unterschätzt, was das im Regen für eine längere Bremszeit ist. Mhm. Aber ansonsten
gewöhnt man sich dran.
Alles gut.
Okay. Ja, dann die erste Nacht war rüber, der zweite Tag bricht an, du hast keine Minute geschlafen. Bist du überhaupt mal vom Rad abgestiegen?
Ja, als es nachts anfing zu regnen, um mir Regensachen anzuziehen und Überschuhe.
Ja.
Und ansonsten, nee, nicht. Außer natürlich an den roten Ampeln.
Und den Stoppschildern.
Richtig, genau.
Da hast du nicht ausgeklickt, okay. Ja. Gut. Tut einem nach 24 Stunden schon irgendwas weh? Oder ist da alles noch total im grünen Bereich?
Ja, der Hintern fängt ein bisschen an, weh zu tun. Ja, die Knie taten mir weh. Ja, das ist so eins meiner größten Probleme, die auch noch nachher zu großen Problemen führen werden. Und ja, es ist sämtliche Wehwehchen, sag ich mal, die du wahrscheinlich auch von den 24-Stunden-Rennen kennst. Du musst dich eigentlich nur fragen, was tut dir am Ende vom 24-Stunden-Rennen weh, und das ist da genauso.
Okay. Und dann geht man damit irgendwie special um, weil, also, mir tut halt auch immer so nach 20, 22 Stunden alles weh, und dann denke ich mir halt immer noch so, boah, 2 Stunden ist das vorbei. Bei dir sind es halt noch mehr als 2 Tage zu dem Zeitpunkt. Ja. Versucht man dann irgendwie die Schmerzen aus dem Kopf rauszukriegen, oder gibt es da irgendwelche anderen Techniken, die du angewendet hast, oder?
Also generell ist das einfach normal, dass dir gewisse Sachen wehtun. Das sind einfach Verschleißerscheinungen, die sich eigentlich kaum verhindern lassen. Das heißt, du rechnest, gehst eigentlich schon hin. Das ist einfach, it's part of the game, sage ich einfach mal. Das ist, du versuchst es einfach zu akzeptieren, versuchst das Beste daraus zu machen, aber das Wichtigste ist eigentlich, es einfach zu akzeptieren. Und je mehr du es akzeptierst, umso weniger fällt es dir nachher auch auf. Natürlich versuchst du mit allen möglichen Varianten oder Tricks da irgendwie was gegenzuhelfen. Ob es jetzt die Hände sind, die einschlafen, da versuchst du möglichst viel umzugreifen, verschiedene Positionen. Mit dem Hintern versuchst du nachher regelmäßig auch aus dem Sattel zu gehen, wenn es jetzt mal ein paar Anstiege hoch gibt. Mit den Knien, das haben wir getaped, um da zu versuchen, da ein bisschen was Linderung zu schaffen. Du versuchst da mit allen möglichen Sachen, mit dem Rücken, versuchst dich zwischendurch einfach mal aufrecht hinzusitzen, freihändig zu fahren, um mal was zu dehnen, den Rücken. Aber die Schmerzen, die gehören einfach dazu. Das ist einfach so.
Okay. Sagt dir Hoop was? Also nicht WHOOP, das Gerät zur Regenerationsmessung, sondern WOOP, WOOP.
Nichts, sag mir nichts.
Okay. Weil du hast, finde ich, gerade so das perfekte WOOP beschrieben. Also das ist so eine, wie soll man das sagen, eine Psychologieart, die quasi so in 4 Schritten zum Erfolg führen soll. Und zwar also quasi so vom Wunsch, Englisch Wish, dann, Moment, ich war das weiter, ich überlege gerade. Wunsch, Ziel, Hindernis, Plan. Das sind im Prinzip so die 4 Bausteine davon, die du jetzt quasi, finde ich, gerade ziemlich gut wiedergegeben hast, weil du dir einfach so über deine Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg beim Race Around Austria ja im Prinzip bewusst warst. Du weißt, was da für Schwierigkeiten auf dich zukommen. Und du hattest einen Plan, dass du das halt aushalten willst, und deswegen konntest du es wahrscheinlich dann auch vom Kopf her aushalten. Also das ist halt so die perfekte WOOP-Strategie.
Ja, der Vorteil von unserem Körper ist, dass ich habe mich vorher da schon ziemlich mit beschäftigt und viel drüber gelesen und auch schon selber angewendet. Ich mache jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Der Körper schützt sich, der Körper hat zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass er versucht, sich zu schützen, und dann dementsprechend auch Schmerzen auszusenden, die dazu beitragen sollen, dass man die Leistung, was auch immer, Position reduziert, um den Körper zu schützen. Die zweite Sache ist, dass er aber irgendwann eben auch sich selber vom Kopf her so schützen will, dass er, ich sage einfach mal, nicht durchdreht, dass einfach nicht zu viele Reize kommen. Das ist zum Beispiel, wie wir merken in der Regel, wenn wir stehen oder gehen, nicht, dass wir den Boden unter den Füßen wahrnehmen. Wenn du jetzt dich darauf konzentrieren würdest, was du unter der Fußsohle spürst und empfindest, dann merkst du das alles auch in dem Moment, wo du dich darauf konzentrierst. Aber der Körper blendet, der Kopf blendet das komplett aus, wenn man sich nicht darauf fokussiert, einfach weil das sonst eine Reizüberflutung für den Kopf ist. Und ich sage jetzt mal so weitergesponnen ist, das heißt, der Körper in Anführungsstrichen gewöhnt sich irgendwann auch an diese Schmerzen, wenn du es einfach versuchst zu akzeptieren als Normalzustand. Das heißt, du nimmst diese Schmerzen irgendwann gar nicht mehr so richtig wahr, es sei denn, du wirst wieder daran erinnert. Deswegen war auch ein so ein Punkt für diese Betreuer, dass eben nicht gefragt wird, was macht der Hintern oder was macht das Knie oder das sind einfach solche Sachen. Wenn ich nichts sage, wird da auch nicht hinterfragt oder gefragt.
Im Prinzip, die sind
Einfach
da,
um.
wenn du was sagst und helfen dir,
Ja,
aber solange du
genau.
halt nichts sagst, ist das alles gut.
Ja, und es ist erstaunlich, wie du die Schmerzen einfach nachher, ich nenne es jetzt einfach mal automatisiert, ignorieren kannst.
Das finde ich echt krass. Ich hatte mal so ein Schmerzerlebnis und zwar taten mir meine Füße weh und meine Hände. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich konnte den Schmerz voll auf meine Hände lenken, also mein Bewusstsein auf die Hände. Und ich habe vergessen, dass mir die Füße wehgetan haben, weil ich den Schmerz an den Händen besser aushalten konnte. Also
Ja.
man kann da echt viel machen und das ist echt
Ja,
auch eine
wirklich.
krasse Selbsterfahrung halt einfach, die man da für sich selber mitnehmen kann, ne, wenn man da so Grenzen überwindet.
Ja, es sind immer noch so ein paar Unterschiede, aber da werden wir vielleicht später noch zu kommen. Wenn du in diesen Situationen bist, wo du noch rational denken und ja, ich sag mal, umdenken kannst, oder das alles so ein bisschen selber unter Kontrolle hast, oder wenn du irgendwann in Situationen kommst, wo so ein automatisiertes Denken stattfindet, dann das ist noch so zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber in dem Moment, wo du selber noch gezielt deine Gedanken auf irgendwas richten kannst, ist das echt ein super Mittel.
Ja, wenn man, also du meinst zum Beispiel auch einfach so ein bewusstes Unterbrechen der Negativspirale im Prinzip.
Ja, genau, richtig.
Weil da gibt es ja auch von dir ein Video, was ihr während des Rennens ausgestrahlt habt, so ein Facebook Live, wo du ja im Prinzip voll in diese Negativspirale reingekommen bist und Mühe hattest, da überhaupt wieder rauszukommen, weil du das gar nicht mehr so bewusst wahrscheinlich wahrgenommen hast, ne?
Ja, ich muss zugeben, ich habe immer noch nicht alle Videos gesehen. Deswegen ich muss mir die nochmal alle angucken. Auch die ganzen Live-Videos, die habe ich auch noch nicht alle gesehen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass mir so viele jetzt erzählt haben von dem letzten Live-Video, was irgendwie kurz vorm Zieleinlauf ist, was, keine Ahnung, ich glaube, über eine Stunde geht. Habe ich mir immer noch nicht angesehen, muss ich unbedingt mal machen.
Ja, das solltest du. Aber zurück zu Tag 2, beziehungsweise ja, Beginn von Tag 2. Tat halt alles so weh, wie nach 24 Stunden wehtut, aber ihr wart alle noch so gut drauf und das Rennen ging quasi weiter. Es gibt es bei dem Rennen auch Time Stations, so wie beim Race Across America, ja, ne?
Gibt's auch, ja.
Hatten die irgendeine Bedeutung für euch? Weil, also man kennt das ja so von Christoph Strasser, dass die so bestimmte Time Stations einfach voll abfeiern, oder waren die jetzt beim Race Around Austria eher so Nebensache?
Die waren eigentlich Nebensache. Ich glaube, es gab zwei Time Stations, wo man in einer bestimmten Zeit sein musste, um ja nicht in Anführungsstrichen disqualifiziert zu werden. Das ist natürlich dann so vom Kopf her schon so, wo man sagt, ach cool, das ist schon mal geschafft. Das war aber, da war ich irgendwie mal weit dran vorbei, da disqualifiziert zu werden. Aber für mich war irgendwie so das Highlight immer so, ein Tag war vorbei. Das heißt, da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, was das für ein Fehler war, aber der erste Tag war bei mir, ein Viertel ist vorbei. Und ja, und dann der Crewwechsel. Wir haben immer so nach ungefähr 24 Stunden die Crew gewechselt. Hing so ein bisschen davon ab, wie so das, ja, ich sag mal, Hotelnetz und so da war, weil man schon ein bisschen gucken muss, wie viel muss da noch gefahren werden für die Crew und so weiter, bis zur nächsten Unterkunft, wo ist eine Tankstelle, die dann noch auf hat. Das heißt, das war immer ganz cool, wenn so ein Crewwechsel war und die neue Crew dann kam, das war, hat man sich echt schon drauf gefreut. War ganz cool.
Ja, kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, weil ja die erste Crew ist ja den kompletten ersten Tag mit dir gefahren, inklusive Nacht, und dann gab es halt am zweiten Tag morgens dann quasi den neuen Input.
Ja,
Wahrscheinlich
genau.
auch da, wo die Stimmung insgesamt dann am müdesten war, ne? Weil letztendlich, klar, sagt man jetzt halt, ne, die waren ja nur im Auto, aber wer mal längere Zeit im Auto war, der weiß, wie anstrengend Autofahren sein kann oder einfach nur im Auto sitzen ist. Weil irgendwann will man da wahrscheinlich auch nur noch raus. Das wäre ja
Ich
auch.
denke ja, ich habe es selber in der Betreuerposition noch nie gemacht, aber ich glaube, das ist anstrengender und herausfordernder, als die meisten denken.
Ja, ich glaube, da werden uns Helmut und Andy mehr zu erzählen können, wenn sie dann in der fünften Folge dazukommen. Aber jetzt war erstmal Crew 2 am Start am Anfang von Tag 2 und hat sich das nochmal so beflügelt oder hat das dann auch bei dir neue Kräfte freigesetzt? Weil ich stelle mir das so vor, man ist selber schon halt müde und es schmerzt hier und da und dann kommen so Leute, die mit dem Rennen ja erstmal noch gar nichts zu tun hatten, weil die ja im Prinzip die ersten 24 Stunden frei hatten, mega gut gelaunt sind und dich mega pushen wollen.
Ja, genau, so
Kommt
wie du
das
es
so zusammen?
beschreibst, war
Passt das für dich dann oder ist das nicht schon auch irgendwas, was erstmal auch so, puh, da muss ich mich jetzt erstmal wieder neu drauf einstellen ist?
also im Prinzip war es schon klar, die waren natürlich hoch motiviert, gerade in dem ersten Schichtwechsel, wo man das erste Mal dann so jetzt dabei ist. Aber es war jetzt nicht störend. Was ganz cool ist, dass du immer mal dann so abgelenkt bist für eine Zeit, weil du lässt die ganzen letzten 24 Stunden mit der Crew auch Revue passieren, weil sie die erzählen ihre Anekdoten von den Hotels und ich erzähle, wie es jetzt die letzten 24 Stunden war. Doch, das macht wirklich Spaß. Man durchlebt dann manche Sachen einfach nochmal, lacht auch viel. Das ist mir auch super wichtig, dass ja, dass wir wirklich viel zu lachen da haben. Das hat echt super geklappt. Das ist mit das Wichtigste, dass du echt einfach Spaß hast. Und das lässt dich so von diesem, ja, du darfst nicht in diesen Gedankenteufelskreis kommen. Du darfst jetzt nicht, klar, du bist müde, du bist kaputt, du hast die ersten Verschleißerscheinungen und einerseits bist du froh, dass der erste Tag hinter dir ist, aber andererseits hast du auch noch ein paar vor dir, ne? Und da kann einem schon mal so ein bisschen Panikgedanken aufkommen. Deswegen ist das ganz cool, wenn die Crew einfach da ist, um dich vor diesem Teufelsgedankenkreis abzulenken.
Ja, wie kann man sich das vorstellen, so für Außenstehende, so dieser Redeanteil? Habt ihr so viel miteinander geredet oder hast du auch mal so stundenlang gar nichts gesagt, sondern nur gefahren? Oder
Also das ist,
wer hat den Kontakt aufgenommen, du oder die Crew oder
also das ist ganz verschieden gewesen. Wir haben, also das Wichtigste ist eigentlich, und das haben wir auch schon in der Vorarbeit viel daran gearbeitet, dass man komplett offen miteinander spricht und die Wünsche und Bedürfnisse äußert. Wobei noch ein großer Unterschied ist zwischen Wünsche und Bedürfnisse. Also Bedürfnisse müssen versucht werden, möglichst zu befriedigen. Ich sag mal, ein Bedürfnis ist zum Beispiel, dass man pinkeln muss. Ein Bedürfnis ist, dass man Hunger hat. Ein Wunsch kann was sein, wo eine Crew sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Wo ich dann auch drauf hören muss. Aber um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, wie lief die Kommunikation ab? Also das war wirklich ganz verschieden. Manchmal hatte ich einfach Lust zu reden, Lust mir auch was anzuhören. Manchmal habe ich aber auch dann bewusst gesagt, so bitte tut mir gefallen, seid einfach mal leise, ich melde mich wieder. Wenn es mir wieder besser geht oder wenn ich wieder was hören will, oder ich habe auch schon mal gesagt, wenn jetzt nicht gerade nachts war, wo die hinter mir fahren mussten, also nachts muss ich im Scheinwerferlicht des Begleitfahrzeuges fahren, tagsüber dürfen die auch vorfahren, sogenanntes Hopping machen. Das war auch manchmal, dass ich einfach bewusst gesagt habe, lass mich mal gerade in Ruhe, fahrt einfach mal vor, ich möchte mal meine Ruhe haben. Und das war vollkommen okay, da ist keiner beleidigt, also da habe ich eigentlich das gesagt, was ich möchte. Und sogenannte Wünsche, die wurden eigentlich nur erfüllt, wenn die Crew dachte, dass das auch sinnvoll ist.
Okay. Ja, nachvollziehbar. Der zweite Tag, tagsüber, es war wieder trocken. Die Sunshine Crew war quasi am Start.
Ja, genau.
Gibt es noch da irgendwie, also wir machen jetzt quasi so ein Cut, ne? Die zweite Nacht wird dann Teil der dritten Folge schon sein, aber gibt es noch was bis zur Dämmerung wichtig war, was du noch von dem zweiten Tag erzählen möchtest?
Mal gerade überlegen. Eigentlich lief alles sehr, sehr gut. Ich meine, ich habe noch so ein kleines Tiefpunkt gehabt, da kann ich mich noch dran erinnern, was wir aber ganz gut hinbekommen haben. Auch so ein paar Müdigkeitsprobleme, die aber auch in den Griff zu bekommen waren. Und so sind wir eigentlich in die zweite Nacht ohne große Probleme gefahren. Nee, kann ich wirklich jetzt nicht irgendwie besonders, sagen wir mal, Positives oder Negatives sagen.
Okay, Thorsten fährt seit 2 Tagen Rad. Wie es weitergeht, und jetzt kommt der riesengroße Cliffhanger, werdet ihr dann in der 3. Episode hören. Und da wird dann unter anderem die erste Schlafpause geben. Wir kommen in die Alpen, beziehungsweise Thorsten kommt in die Alpen.
Mein Spezialgebiet.
Es wird einen Riesenkrach im Team geben. Er wird den höchsten Berg Österreichs befahren. Was gibt es noch? Thorsten zeigt die allergrößte menschliche Größe, die man zeigen kann, finde ich, in so einem Rennen. Ja, und das und vieles mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Thorsten, danke, wie immer, für deine Erzählungen.
Sehr gerne.
Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich auch.
Mach's gut. Tschüss.
Bis demnächst. Ich lasse Record einfach laufen, oder? Okay.